Ja, liebe Jugend, schön euch zu sehen. Ich darf euch auch nochmal von hier ganz herzlich begrüßen. Endlich ist es soweit. Wir machen weiter in der Bergpredigt. Schlagt mit mir gerne Matthäus Kapitel 6 auf. Und heute werden wir lediglich den ersten Vers betrachten. Lass uns noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen. Danke so sehr, Herr, auch für das, was wir in der Begrüßung hören durften. Herr, wie gnädig bist du, dass du uns hier wirklich zahlreiche Bibeln geschenkt hast. Herr, und nicht nur das, sondern dass wir auch auf dein Wort hören dürfen. Herr, es ist so eine Gnade. Herr, aber du siehst die Warnung. Herr, du hast sie selbst ausgesprochen, die Warnung, die wir heute betrachten werden. Herr, und ich bete, dass du uns heute die Augen auftust. Erst einmal, wie sehr wir verfehlen. Und auf der anderen Seite, wie reich deine Gnade ist. Wie wir gesungen haben, dass deine Treue deinen Kindern stets erhalten bleibt. Herr Jesus, bitte vergib uns, wo wir Schauspielern, Herr, wo das, was wir äußerlich tun, nicht das widerspiegelt, was innerlich in uns vorgeht. Herr, und schenke, dass wir heute alle Masken fallen lassen, dass wir von der Schauspielbühne runterkommen und dass wir ehrlich reden. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns in deinen liebenden Arm nimmst. Herr, wir bitten dich darum, dass wir ehrlich sind vor dir und voreinander. Herr, dass wir doch nichts darauf geben, Herr, was Menschen uns an Ehre geben könnten. Herr, und du kennst mein Herz, wie sehr ich hier versucht bin. Herr, und bitte überführe du uns und schenke, dass wir auf eines bedacht sind, nämlich dir die Ehre zu geben, sowohl öffentlich als auch im Verborgenen, wo uns niemand sieht, wo du gerne bist und wo du gerne hinschaust. Herr, und so bitte segne die Zeit in deinem Wort, dir zur Ehre und zum Lobpreis deines Namens. Amen. Ich habe schon gesagt, endlich werden wir heute weitermachen in der Bergpredigt. Und wir werden heute, wie gesagt, den ersten Vers betrachten. Und den möchte ich gleich zu Beginn lesen. Und in Matthäus 6, Vers 1, da heißt es: Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um euch vor ihnen sehen zu lassen. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Es ist ein bisschen ironisch. Wir hatten noch niemals in der Geschichte der Hoffnungskirche ein Missverständnis, was den Titel anbelangt. Und ihr habt das ja letzte Woche mitbekommen. Bis jetzt das Thema eines Gläubigen. Und es ist diese Woche schon wieder passiert. Ich habe der Ann-Christine den Titel gesagt und habe ihr eine Sprachnachricht gemacht und habe ihr gesagt, das Thema lautet, Achtung, Heuchelei. Und sie hat gedacht, das Achtung gehört nicht zum Titel und hat einfach nur das Thema Heuchelei geschrieben. Deswegen darf ich euch darauf hinweisen, das Thema heute lautet, Achtung, Doppelpunkt, Heuchelei. Wir behandeln heute zwei Punkte, die, denke ich, nicht so lang gehen werden. Erstens, eine ernste Warnung. Und zweitens, ernsthafte Folgen. Eine ernste Warnung mit ernsthaften Folgen. Bitte stellt euch zwei Menschen vor. Zwei Menschen tun genau das Gleiche. Nichts Böses, sondern etwas Gutes. Äußerlich sieht alles exakt gleich aus. Aber innerlich ist alles anders. Der eine tut das, um Ehre von den Menschen zu bekommen. Und der andere tut es, um Gott zu ehren. Äußerlich alles gleich, innerlich alles anders. Und das Schlimme ist, beide Personen geben vor, Gott damit zu ehren. Leute, und hier sind wir genau bei dem Thema angekommen, bei dem Thema der Heuchelei, die sich so schön verpackt. Und man macht es auf und schaut, was drin ist. Und es ist faul, Schimmel, verdorben. In dem einen verpackten Geschenk, herrliche, frische, gute, schöne Blumen, mit dem anderen, das äußerlich genau gleich aussieht, das, was ich gerade gesagt habe. Und das, was so tückisch ist an dieser Sünde, ist das, Augustinus hat es so gesagt, andere Sünden bringen böse Werke hervor. Aber diese Sünde bringt gute Werke hervor auf eine böse Weise. Und deswegen gilt diese Warnung uns. Es ist die erste Warnung, die Jesus in der Bergpredigt ausspricht. Und er greift sich genau dieses Thema raus. Und bevor wir hier näher einsteigen, möchte ich euch, weil es schon lange her ist, einen kurzen Überblick geben über den Kontext, damit wir sehen, wie unser Text sich wunderbar in die Bergpredigt einreiht. Ihr habt bereits gehört, die Bergpredigt zeigt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und auf der anderen Seite die Gerechtigkeit, die nichts vor Gott gilt. Wir haben uns die Seligpreisungen angeschaut, die zeigen den Charakter der Gerechtigkeit. Und im Gegensatz dazu, wie die Pharisäer genau das Gegenteil waren. Wir haben weiterhin gesehen den Einfluss der Gerechtigkeit, nämlich Salz und Licht sein. Im Gegensatz dazu die Pharisäer, die ein Fäulnis waren und ein Geschwür. Danach geht Jesus hin und nimmt einzelne Teile des Gesetzes und zeigt auf, das lehren die Pharisäer, aber das lehre ich und das ist richtig. Die Pharisäer haben den Maßstab am Gesetz Gottes verändert, runtergesetzt, so dass sie sich auf die Schulter klopfen können und sagen können, das halten wir. Aber Jesus richtet den Maßstab des Gesetzes wieder auf und zeigt ihnen und zeigt uns allen, niemand erfüllt das. Und deswegen sagt er, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer weit übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel einkehren. So, Jesus hat vorher das entblößt, was die Pharisäer gelehrt haben. Und jetzt in ab Kapitel 6 geht er hin und nimmt das, was die Pharisäer gelebt haben und offenbart es als heuchlerisch. Also wir gehen über von dem, was sie lehrten, von dem, was sie glaubten, ihrer Theologie, ihrer Lehre, hin zu dem, wie sie das in der Praxis umgesetzt haben. Und Jesus trifft den Nagel exakt auf den Kopf. Und er sagt uns, eine menschenzentrierte Theologie resultiert in einer menschenzentrierten Lebensweise. Und das sagt er gleich zu Beginn in Vers 1. Und da fällt dieser Satz, tut diese Dinge nicht, um von den Menschen gesehen zu werden. Und das ist das, was die Pharisäer taten. Sie haben den Maßstab Gottes runtergesetzt in ihrer Theologie, in ihrer Lehre, damit sie sich selbst auf die Schulter klopfen können. Und wie haben sie demnach gelebt? So, dass sie die Helden sind. Dass sie Ehre bekommen von den Menschen. Und Jesus greift sich jetzt drei Beispiele heraus. Erstens das Spenden von Vers 2 bis 4. Dann das Thema Beten, Verse 5 bis 15. Und drittens das Thema Fasten, Vers 16 bis 18. Und damit greift er das auf, wie sie ihre Religion ausgelebt haben im praktischen Leben. Und bei allen drei Stellen wiederholt sich dieser eine Satz. Und Jesus sagt, dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird es dir vergelten. Und damit trifft Jesus den Nagel auf den Kopf. Die Pharisäer haben diese Dinge geübt und das sind gute Dinge. Sie haben gespendet, sie haben gebetet, sie haben gefastet. Erinnert euch an den Pharisäer, der den Zöllner beten gesehen hat. Was hat er gesagt? Ich verzehnte alles, sogar die Minze. Ich faste zweimal in der Woche. Sie waren sehr eifrig darin, diese Dinge zu tun. Aber Jesus sagt ihnen, wenn ihr diese Dinge tut, damit ihr die Helden seid, dann habt ihr keinen Lohn. Gott schaut ins Verborgene. Und darauf sollen wir auch schauen. Und unser Text ist die Einleitung in diesen Abschnitt. Und er sagt uns, tu nichts in deinem Glaubenleben, um von den Menschen gesehen zu werden, sondern um Gott zu ehren und deinen Lohn von ihm zu bekommen. Leute, und machen wir uns nichts vor, so wie das auch die letzten Male war, sind wir hier wieder an dem Punkt, wo wir gleich zu Beginn sagen können, das können wir nicht. Das können wir nicht. Bevor ich näher darauf eingehe, Heuchelei war schon immer da, solange es den Menschen gibt, beziehungsweise seit dem Sündenfall. Beziehungsweise wenn wir noch vorher zurückgehen, dann vielleicht auch bei Satan. Und deswegen ist Heuchelei ein so wichtiges Thema und auch so gefährlich, dass Jesu erste Warnung dieser Sünde gilt. Weil wir Menschen eben so anfällig sind. Von Mose bis zur Offenbarung finden wir überall Heuchler. Kain opferte, genau wie Abel, aber auf eine böse Weise. Absalom küsste seinen Vater, was eine gute Sache ist, und schmiedete währenddessen seinen bösen Plan, um ihn zu entthronen. Simon der Zauberer aus Apostelgeschichte 8, er ließ sich taufen, er folgte Philippus nach und dann kommen seine Motive zum Vorschein. Gib mir das. Hier, ich biete dir Geld an, gib es mir, damit ich auch die Hände auflegen kann und jeder bekommt den Heiligen Geist, dem ich das tue. Mehr Macht. Und der Heuchler aller Heuchler, Judas, der Jesus küsste, während die Soldaten auf dem Weg waren, Jesus gefangen zu nehmen. All das, gute Dinge, hervorgebracht auf eine böse Weise. Also was ist Heuchlerei? Eine äußerliche Show ohne die dazugehörende innerliche Realität. Dieses Wort, das hier verwendet wird in Vers 1 und dann auch in Vers 16, bedeutet im klassischen Griechisch, beziehungsweise daher kommt es, Schauspielen. Und das ist genau das Herz von Heuchlerei. Schlag mit mir bitte mal auf Jesaja 1 und dann lesen wir ab Vers 11 bis Vers 17. Jesaja 1, Verse 11 bis 17. Hier heißt es: Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht Jahwe. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat dies von eurer Hand gefordert, meiner Höfe, Vorhöfe zu zertreten? Bringt keine wertlose Opfergabe mehr. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, das Berufen von Versammlungen, Frevel und Festversammlung kann ich nicht ertragen. Eure Neumonde und eure Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin des Tragens müde. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Selbst wenn ihr das Gebet vermehrt, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir die Schlechtigkeit eurer Handlungen aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt, Gutes zu tun. Trachtet nach Recht, leitet den Bedrückten. Verschafft Recht der Weise, führt die Rechtssache der Witwe. Wir sehen hier zahlreiche Beispiele von guten Dingen. Und dabei haben sie das erfüllt, was Gott ihnen eigentlich geboten hat. Spenden, Fasten, Festversammlungen, Opfergaben. Und Gott sagt, weg mit dem Allem. Ich bin des Tragens müde geworden. Sie erfüllten äußerlich diese Dinge, aber innerlich waren sie weit weg davon. Und es ist nicht erschreckend, dass Gott diese guten Taten, von denen wir gerade gelesen haben, böse nennt. Und hier sehen wir Gottes Maßstab an uns. Du tust Gutes, du tust wunderbare Dinge, du spendest, du führst deine Dienste aus. Aber wenn du eine Show abziehst, dann ist es in Gottes Augen so, als ob du Böses tust. Schlag mit mir Jesaja 65 auf. Und Gott selbst benutzt hier ein sehr, sehr hilfreiches Bild. Jesaja 65. Und hier heißt es in Vers 2 bis 5. Vers 2 bis 5, Jesaja 65. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken und dem Weg geht, der nicht gut ist. Das Volk, das mich beständig ins Angesicht reizt, in den Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert, die in den Gräbern sitzen und in verborgenen Orten übernachten, die Schweinefleisch essen und Gräuelbrühe in ihren Gefäßen haben. Jetzt kommt's, sie da sprechen, bleib für dich und nahe mir nicht, denn ich bin dir heilig. Achtung! Diese sind ein Rauch in meiner Nase. Ich denke, ihr alle habt schon mal am Feuer gesessen. Und wenn der Rauch dann wechselt, das ist ja irgendwie so ein ist immer das Gleiche. Man setzt sich dann auf die andere Seite und der Rauch verfolgt einen. Und dann setzt man sich wieder um und dann kommt der Rauch wieder. Ihr alle kennt es, Rauch vom Lagerfeuer einzuatmen. Man kann kaum atmen. Man kriegt schon fast einen Würgereiz. Und so sind die Menschen, die Gottes Gesetze äußerlich erfüllen und innerlich weit weg davon sind. Ich hoffe, wir alle merken, dass wir bei dieser Sache, die wir jetzt hier lesen und betrachten in Matthäus 6,1, dass keiner sagen kann, boah, ey, die müssen echt aufpassen. Boah, ey, die Pharisäer, boah, ey, die waren echt schlimm. Sondern dass wir schnell merken, hier bohrt es in unser eigenes Herz, weil wir alle irgendwo Schauspielern. Du bist betroffen. Ich bin betroffen. Leute, und ich möchte ehrlich sein vor euch und ich möchte euch meine Sünden bekennen und möchte einen kleinen Einblick in mein schreckliches Herz geben. Wisst ihr, so oft bereite ich Predigten vor, predige sie, und ich bete dafür, alles wunderbare Dinge. Und tief in mir denke ich, boah, wie viele werden wohl nach der Predigt kommen und sagen, boah, tolle Predigt. Und dann setze ich noch eins drauf und sag, oh, dem Herrn die Ehre. Und innerlich denke ich mir, yes, das ist mein Herz. Wenn ich den Lobpreis leite, sonntags, dann denke ich mir, ja, das und das sage ich. Und dann denke ich mir, okay, wie viele Leute werden das wohl toll finden? Und jetzt, vorgeschlagen für das Diakonenamt, und ich denke mir, wow, ich will dem Herrn mehr dienen. Und denke mir aber, tolles Amt, mehr Ansehen. Wisst ihr, ich habe zwei schlimme Wochen hinter mir. Viel Heuchelei. Gestern miserabel in meiner Ehe versagt. Und jetzt predige ich über das Thema Heuchelei. Aber wisst ihr, das habe ich immer an euch geschätzt, dass wir hier einen Ort haben, wo wir gegen die Heuchelei ankämpfen und wo wir die Masken fallen lassen. Irgendwo sind wir alle Heuchler. Und ich möchte dich einladen, dass du runterkommst von deiner Schauspielbühne, dass wir das gemeinsam tun und dass wir jetzt ein Backstage-Meeting haben. Niemand auf der Bühne, sondern alle ehrlich, voreinander und vor dem Herrn. Dass wir keine Schau abziehen, dass wir nicht die Ehre von Menschen suchen, den Applaus der Leute. Wow, toll gemacht. Und deswegen sagt Jesus, weil es so ernst ist, hab Acht. Jesus sagt uns hier, weil das so eine tückische Sünde ist, die überall lauert. Gerade, denke ich, bei der Jugend, die so stolz ist, weil sie gefühlt alles kann. Körperlich, in der Blüte des Lebens, beruflich, steil bergauf. Und wir denken uns, yes, wir sind es. Leute, lasst uns hier wirklich Acht haben. Lasst uns die Warnung Jesu hören. Achtung, sei vorsichtig. Und das ist ein sehr ernstes Wort hier, ein feuriges Wort. Wisst ihr, auf der anderen Seite ist es aber auch so tröstend, dass Jesus das hier anspricht. Wem sagt er das? Er sagt das seinen Jüngern. Im Verlauf der Bergpredigt sagt er immer wieder, euer Vater, euer Vater, euer Vater. Und was sehen wir? Die Jünger von Jesus waren versucht, diese Sünde zu begehen. Und wir werden auch gleich sehen, sie haben diese Sünde begangen. Aber Jesus ist so geduldig mit ihnen, dass er ihnen nicht sagt, habt Acht, dass ihr das nicht tut. Denn das katapultiert euch schlichtweg raus aus eurem Stand in Christus. Dann ist alles vorbei. Nein. Die Tatsache, dass Jesus das hier sagt, zeigt uns, Jesus weiß, womit wir zu kämpfen haben. Und Jesus weiß, dass seine Jünger noch in dieser Sache massivst auf die Schnauze fallen werden. Und er weiß auch, dass wir damit zu kämpfen haben. Und wisst ihr, wie Jesus reagiert mit seinen Kindern? Voller Mitleid. Er weiß, wie das ist. Denn er wurde versucht in allem wie wir, aber er war ohne Sünde. Was für ein Trost ist das. Die, die in Christus sind und diese Sünde begehen und ein Schauspiel veranstalten für den Applaus der Leute, für sie hat Jesus größere Gnade. Wie geht Jesus mit der Heuchelei seiner Kinder um? Und ich möchte ein Beispiel bringen. Und das ist unser lieber Petrus. Petrus, derjenige, der gesagt hat, Jesus, ich sterbe für dich, ich tue alles für dich. Er war derjenige, der Jesus dreimal verleugnet hat. Wie geht Jesus mit diesem Heuchler um? Nachdem Jesus auferstand, hat er ihn dreimal gefragt, Petrus, liebst du mich? Dreimal hat er ihm die Möglichkeit gegeben, seine Liebe wiederherzustellen. Und als ob das noch nicht genug war, da hätte man doch wirklich meinen können, jetzt hat der Petrus es begriffen, oder? Und was lesen wir im Galaterbrief? Als Petrus mit den Heiden gegessen hat und die Juden mit Jakobus kamen, was hat er gemacht? Er ist aufgestanden und ist gegangen. Und Paulus nennt das Heuchelei. Er hat es gefürchtet, von den Juden gesehen zu werden, wie er mit den Heiden ist. Und er ist aufgestanden. Immer noch nicht begriffen. Und ich finde das so herrlich. Diesen Begriff Gott aller Gnade finden wir nur im Petrusbrief. Warum? Weil Petrus sich so bewusst war, wie sehr er die Gnade Gottes braucht. Und weil er selbst diese Gnade so oft erlebt hat, dass er sagen kann, ey Leute, mir ist so viel Gnade widerfahren. Hier, überall Fehler, Sünden über Sünden. Und Gott schenkt mir Gnade um Gnade. Ja, er ist der Gott aller Gnade. Leute, und das trifft auch auf uns zu. Wenn du in Christus bist und du heuchelst und überführt wirst, dann ist die Gnade Gottes größer. Es ist, als ob der Rauch aufsteigt in Gottes Nase Und durch Christus Jesus wird dieser Rauch zu einem Wohlgeruch. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Deswegen lasst uns bitte nicht wie die Pharisäer hier sein und sagen, damit habe ich keine Probleme. Oder ich spiele es ein bisschen runter, das ist nicht so ein Problem in meinem Leben. Sondern dass wir demütig bekennen, erfülle ich das hier nicht. Keinen verurteilte Jesus so sehr wie die Heuchler in Matthäus 23. Und ich hoffe, niemand, der hier ist, spielt das runter oder denkt sich, davon will ich nichts hören oder das betrifft mich nicht. Wir neigen dazu, immer wieder von einem Extrem ins andere zu gehen. Und jetzt könnte man meinen, okay, jetzt tue ich nie wieder etwas Gutes vor den Menschen, damit ich ja nicht Gefahr laufe, von den Menschen meine Ehre zu bekommen. Erstmal, natürlich wäre das nicht möglich. Dafür wären wir viel zu stolz. So, aber was sagt Gottes Wort dazu? In Matthäus 5, 16, gleiche Predigt, was lesen wir? Ebenso, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen und Achtung, damit sie eure guten Werke sehen und Achtung und euren Vater im Himmel verherrlichen. Deswegen sollen wir Gutes tun, damit nicht wir die Ehre bekommen, sondern damit Gott alle Ehre bekommt. Tue Gutes, um die Gerechtigkeit Christi zu zeigen. Nicht um deine Gerechtigkeit zu zeigen. Denn wenn du das tust, oh Mensch, da bleibt nicht viel übrig. Ich möchte dir sagen, sei dir deiner Heuchelei bewusst und nimm die Warnung Jesu ernst. Hab Acht. Und gleichzeitig möchte ich, dass du dir der Gnade Jesu bewusst bist. Dass überall, wo das passiert und du umkehrst und Buße tust, dass Jesu Gnade immer größer ist. Zweiter Punkt, ernsthafte Folgen. Jesus zeigt uns hier, wir Menschen sehnen uns nach Lohn. Entweder wollen wir unseren Lohn von Menschen oder unseren Lohn von Gott. Es gibt keinen Menschen, der keinen Lohn will. Jesus zeigt uns auch, wenn du auf den Lohn von Menschen abzielst, dann weißt du nicht, was echter Lohn ist. Und Jesus sagt uns hier, ey, lass die Finger weg von diesem vergänglichen Lohn von Menschen. Ziele ab auf die fette Beute. Ziele ab auf meinen Lohn. Wie es heißt im Hebräer, wer glaubt, muss wissen, dass Gott ist und dass er denen, die an ihn glauben, ein Belohner ist. Jesus ist ein Belohner, ein großer. Wisst ihr, es wäre überaus gnädig von Gott, wenn er uns einfach nur retten würde und uns dann einfach nur an der Schwelle des Himmels lassen würde. Und es wäre super viel Gnade, wenn Gott uns retten würde, uns dann hier in diesem Leben das schlimmste Leben ever zuteil werden lässt, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Aber wisst ihr, stattdessen schenkt er uns die Ewigkeit und schenkt uns Lohn darüber hinaus in Ewigkeit und auch hier auf der Erde. Wisst ihr, wer auf den Lohn der Menschen bedacht ist, der bekommt etwas von ihnen. Und zwar das hier. Nichts mehr. Nichts mehr als das. Deswegen, Leute, lasst uns die Warnung Jesu hier wahrnehmen und lasst uns auf den fetten Lohn abzielen und nicht auf diesen vergänglichen, kurzweiligen Lohn der Menschen. Die Bibel, beziehungsweise ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieses Wort kommt aus dem Schauspiel. Und wenn du fertig bist mit deinem Schauspiel, dann bekommst du deinen Applaus. Ja, du bekommst etwas von Menschen. aber du bekommst nichts von Gott. Also ziele auf das ab, was Gott dir gibt. Und wie passiert das? Jesus sagt es uns immer wieder, Gott schaut ins Verborgene. Wie sieht dein verborgenes geistliches Leben aus? Wie sehen deine verborgenen Handlungen aus? Bist du so einer, der mal 500 Euro spendet und dann auf den Moment wartet, bis er das also ganz nebenbei sagen kann? Ja, du, aber ich habe auch 500 Euro dem Letzten gespendet. Ah, Mensch, jetzt habe ich es gesagt. Ja, ihr seid alle solche Leute. Wisst ihr, ich hatte so eine Begebenheit, da habe ich sowas auch gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen damit geprahlt, ja, das habe ich gemacht. Und dann hat mir meine Frau später gesagt, Lukas, du musst nicht immer alles sagen, was du Gutes tust. Ja und Amen. Wir neigen dazu, das zu zeigen, was wir eigentlich nicht zeigen sollten. Und wir neigen dazu, das zu verheimlichen, was wir eigentlich nicht verheimlichen sollten. Leute, das ist alles heuchlerisch. Und das ist alles in uns drin. Wie lebst du im Verborgenen? Wisst ihr, und wir sehen, diese Verse sind äußerst interessant. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Er sagt nicht, dein Vater, der alles sieht, wird es dir vergelten. Er sagt auch nicht, dein Vater wird dir das vergelten, was du öffentlich tust. Sondern er pickt sich ganz bewusst diesen Punkt raus. Das Verborgene. So, als ob Gott besonderen Augenmerk darauf legt, was im Verborgenen passiert. Wie sieht dieser Lohn aus? Weil wir lesen hier immer wieder in diesen Versen, Vers 4, Vers 6, Vers 18, er wird es dir vergelten. Wenn du nicht das tust, um von den Menschen Ehre zu bekommen, sondern Ehre von Gott zu bekommen, wie wird er es vergelten? Eines steht fest, er wird es tun. Ich denke, auf zweierlei Weise bekommen wir hier Lohn. Nämlich in Ewigkeit, wenn wir bei Jesus sind und gleichzeitig auch hier. Wir sehen beim Gleichnis der anvertrauten Talente, dass der eine über mehr gesetzt wurde als der andere. Und gleichzeitig sehen wir, wie Jesus besonders diejenigen segnet. Beispielsweise in den Glückseligpreisungen sehen wir das. Die über ihre Sünde trauern. Die sanftmütig sind. Und ich denke, dieser Segen, dieser Lohn, den Jesus hier meint, bedeutet, dass auf der einen Seite hier das, was wir an Segnungen hier bekommen und gleichzeitig das, was wir in Ewigkeit bekommen. Das dürfen wir uns aber nicht so vorstellen, dass hier ein Arbeitsverhältnis vorliegt. Du tust das, und dann Gott tut das. So hast du unterschrieben und so passiert das. Nein, wir müssen uns viel mehr vorstellen wie ein Familienverhältnis zwischen Vater und Sohn. Du bist bereits Sohn. Du hast bereits alles von deinem Vater geschenkt bekommen. Aber wenn du deinen Vater ehrst, dann setzt er noch was drauf. Ich denke, das äußert sich in folgenden Bereichen. Ich nehme diese drei Bereiche, Wohltätigkeiten, Spenden, Gebet und Fasten. Wie äußert sich das, wenn wir diese Dinge nicht an die großen Glocken hängen? Übrigens, mir fällt gerade ein, ich hatte mal so einen regelmäßigen Tag des Fastens und jetzt habe ich es ja auch wieder laut gesagt. Auf jeden Fall konnte ich es nie abwarten, wenn Leute mich gefragt haben, so, warum isst du nichts? Dann konnte ich sagen, da konnte ich nicht nur sagen, oh, ich faste heute, sondern da konnte ich sagen, ja, ich habe einen Fastentag in der Woche. Aber wie sieht die Segnung Gottes aus, wenn wir diese Dinge nicht vor uns herposaunen, so wie ich das manchmal mache? Wie sieht das aus? Ich denke, es könnte aussehen wie folgt. Dort, wo du Großzüge gibst, wo es niemand mitbekommt, auf so eine Weise, das werden wir nächste Woche sehen, dass deine linke Hand das noch nicht mal mitbekommt. Ich denke, dort segnet Gott mit besonderer Freude zu geben. Denn Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Das heißt, Jesus belohnt dich hier auf ganz besondere Weise mit sich selbst. Wie sieht seine Belohnung aus, wenn wir im Verborgenen fasten? Übrigens hier ist es interessant, John MacArthur hat darüber gesprochen, dass es historische Quellen darüber gibt, dass die Juden, die das praktiziert haben, das Fasten, dass sie sich zerrissen haben, ihre Klamotten zerrissen haben und haben das dann am nächsten Tag wieder zusammengeflickt und sind dann so weitergelaufen. Warum? Damit alle sehen, der hat gefastet. Und wir werden dann an anderer Stelle noch sehen, dass sie sich sogar geschminkt haben, um so geistlich auszusehen, damit die anderen wissen, der fastet regelmäßig, zweimal die Woche. Aber wie sieht es aus, wenn du das nicht an die große Glocke hängst? Ich denke, dort, wo wir ganz im Verborgenen auf Essen verzichten, dort sättigt dich Jesus auf ganz besondere Weise mit seinem Wort. So oft denke ich mir, was denken die Leute, wenn ich bete? Und dann will ich super geistliche Dinge sagen. Viele Bibelverse zitieren im Gebet, damit die anderen auch hören, der kennt die Bibel. Wie sieht es aus, wenn wir im Verborgenen beten? Ich denke, dass Gott auf ganz besondere Weise bei dir sein wird. Und ich erinnere mich an einen Tagebucheintrag von George Whitefield, der vor Zehntausenden Leuten gepredigt hat. Aber wisst ihr, an keiner Stelle hat er gesagt, und während ich vor 60.000 Leuten predigte, drohte die Seele in mir hinauszufahren zum Himmel meinem Herrn entgegen. Wisst ihr, wann er diesen Tagebucheintrag gemacht hat? Als ihn niemand gesehen hat, als er alleine war, gebetet hat und Gemeinschaft hatte, 1:1 Gemeinschaft mit dem Herrn. Da hat er das gesagt. Meine Seele drohte auszufahren. Ich denke, der Lohn der Verborgenheit ist sehr, sehr groß und mit unglaublicher Glückseligkeit verbunden. Egal in welchem Bereich. Suchst du den Lohn von Menschen oder von Gott? Denk an die Warnung, die Jesus hier ausgesprochen hat. Leute, und lasst uns kurz darüber nachdenken, wer diese Warnung hier ausgesprochen hat. Jesus wurde genauso versucht wie wir. Und nicht nur das, er war sündlos. Und nicht nur das, er umgab sich mit Heuchlern. Und nicht nur das, er hat sie nicht nur fertig gemacht, er hat sich ihrer angenommen. Er hat sein Herz ihnen offenbart. Er hat sich ganz ihnen hingegeben. Und nicht nur das, sondern er starb für sie. Und wisst ihr, Jesus, nachdem er das alles vollbracht hat, sagt jetzt nicht, ich habe es geschafft, schau zu, dass du es hinkriegst. Streng dich an. Zieh bloß kein Schauspiel ab. Sondern er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er steht uns bei in unseren Kämpfen. Und genau wie Petrus versagt hat in diesem Bereich, gibt Gott Gnade. Um Gnade, um Gnade. Jedes Mal, wenn wir wieder ein Schauspiel abziehen und zu ihm zurückkehren und ihm sagen, Jesus, ich habe wieder versucht, äußerlich deine Gebote zu halten und innerlich war ich so genervt und so weit weg davon, dir zu gefallen. Wisst ihr, was Jesus macht? Er sagt, komm her, mein Kind. Ich trage deine Last. Und ich werde nicht müde, solch ein Kind aufzunehmen. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für deine große Gnade mit uns Sündern. Herr, wir staunen darüber, dass wir alle überhaupt noch hier sind, nachdem wir alle so viel geschauspielert haben. Herr, und die Dinge, die ich heute über mein Leben erzählt habe, sind so, so wenige. Herr, und das sind gerade mal die Dinge, die ich weiß. Wie viel mehr weißt du? Wie viel mehr weißt du über unser Schauspiel? Und gleichzeitig dürfen wir fragen, wie viel mehr liebst du? Herr, du nimmst dich unserer an. Und du wusstest damals, was deine Jünger alles für heuchlerische Sünden begehen werden. Und trotzdem gibst du dich ihnen hin. Und du weißt auch jetzt, Herr Jesus, wie viele Heuchlereien in unserem Leben vor sich gehen und noch vor sich gehen werden. Und du sprichst uns trotzdem deine Zusage zu. Ich bin bei euch. Ich vergebe euch. Ich reinige euch. Und ich werde euer Bürgerrecht im Himmel niemals wegnehmen. Nichts kann euch scheiden von meiner Liebe. Herr, wir preisen dich. Und bitte, Herr Jesus, lass doch diese Warnung wirklich in unserem Herzen Raum nehmen. Herr, dass wir uns nicht zufrieden damit geben, für Menschen zu leben. Geistliche Werke für den Applaus der Menschen zu tun. Sondern dass uns die Menschen in dieser Hinsicht egal sind. Schenke, Herr Jesus, dass wir auf den fetten Lohn schauen. Auf den, der von dir kommt. Vater, lass uns ein verborgenes Leben führen, das dich ehrt. Oh bitte, Herr Jesus, tu du es. In Jesu Namen. Amen.